Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Infotag.
Mit Rieke und ich habe jetzt ein Rätselgeräusch für euch. Besser, einen Tierschrei. Wer ist das? Ist kein Esel, so klingt ein robbenfressender Bär. Nochmal. Aber hallo, so hört sich ein Eisbär an. Ein richtig großer, dicker Eisbär. Und wie klingt ein 3 Wochen altes Eisbär-Baby? Ja, eindeutig eine Nummer kleiner. Und so ein Eisbärbaby, das ist bei seiner Geburt ja auch tatsächlich mal so groß wie ein Meerschweinchen nur. So einen kleinen Zwerg, den haben wir frisch, neu, das angekommen, knapp vor 4 Wochen im Berliner Tierpark. Und wir waren da, um die Neuigkeiten rund um den Neuankömmling zu erfahren, der ja ganz lange nicht besichtigt werden durfte. Gleich hört ihr mehr hier beim Kakadu. Außerdem suchen wir heute nach einem sehr berühmten Namen. Hört mal.
Andy Wuhl.
Andy Hohe.
Woohoo.
Andy Warhol. Der berühmteste Pop-Art-Künstler hieß Andy Warhol.
Poppige Art. Poppige Bilder.
Und poppige Farben. Unsere Kinderkunstexperten sind heute wieder mit von der Partie und erklären uns, was sich hinter Pop-Art versteckt. Na klar, und wer eben dieser
Andy Warhol,
wer der war. Den Namen, den üben wir noch. Los geht's aber mit Musik und die ist tatsächlich ganz anders als die Musik, die wir sonst so 11 Monate im Jahr spielen. Ja, wir müssen uns so sachte einstimmen und auch wenn es draußen noch gar nicht so ausschaut, es beginnt zu Weihnachten. Doch, doch. Er hat tatsächlich die erste weihnachtliche Musik im Kakadu. Unser Vogel, das muss man sagen, der ist total fleißig. Der hat zum Beispiel gestern schon Stollen gebacken. Ihr wisst, eine typische Weihnachtsleckerei. Und Kakadus Opa, der hat ja auch immer gesagt, so ein Stollen muss lange, lange lagern, ehe er wirklich gut ist. Naja, und deswegen hat Kakadu gesagt, der frühe Vogel fängt den Stollen und war schön am Machen. Und außerdem sagt Kakadu sowieso immer Vorfreude, schönste Freude. Und da sind wir jetzt wirklich beim Thema Vorfreude, erwartungsvolle Vorfreude auf, na klar, Weihnachten. Am Donnerstag diese Woche öffnen wir ja das erste Türchen am Adventskalender. Dann ist der 1. Dezember. So, und jetzt kommt die Frage, beginnt am Donnerstag dann auch die Adventszeit am 1. Dezember? Oder hat sie schon begonnen gestern an diesem komischen 27. November? Wisst ihr das? Anne-Françoise Weber, die weiß das, denn sie ist bei uns im Deutschlandradio die Fachfrau für Religionsfragen. Hallo Anne-Françoise.
Hallo Rieke.
Du hast die Frage eben gehört. Wann beginnt denn nun die Adventszeit?
Sie hat tatsächlich schon begonnen gestern, denn gestern war der 1. Adventssonntag. Es gibt immer 4 Adventssonntage bis Weihnachten. Und weil der 25. Dezember ja auf unterschiedliche Wochentage fällt, je nach Jahr, beginnt diese Adventszeit eben unterschiedlich. Und dieses Jahr ist sie besonders lang, beginnt eben schon im November. Und dann ist noch zwischen dem 4. Adventssonntag und Weihnachten noch mal eine ganze Woche.
Na, da kann man noch viel
Plätzchen backen.
Oder Geschenke besorgen. Dieses schwierige Wort Advent, Adventszeit, Advent, was heißt denn das?
Advent kommt aus dem Lateinischen und heißt er kommt oder Ankunft. Und naja, wer kommt, wenn man sich überlegt, was ist Weihnachten eigentlich? Das Fest zur Geburt Jesu. Also die Christen bereiten sich darauf vor, dass Jesus kommt. Ihr kennt das ja vielleicht von eurem Geburtstag, da muss auch immer viel vorbereitet werden, schon mal Geschenke eingekauft und solche Sachen. Für die Christen sollte es eigentlich nicht nur um Geschenke gehen, sondern auch darum, sich innerlich vorzubereiten und sich klarzumachen, was heißt das eigentlich, dieses Weihnachten? Was heißt das, dass Jesus da irgendwie auf die Welt gekommen ist? Und ursprünglich hat man auch gefastet in der Adventszeit. Man hat weniger gegessen, man hat keinen Süßkram gegessen und so, weil man sich eben vorbereiten wollte auf dieses Fest und gesagt hat, okay, das Äußerliche ist gerade nicht so wichtig, wir denken jetzt mal ein bisschen mehr nach. So wie man das vor Ostern immer noch, manche machen das vor Ostern, aber vor Weihnachten in der Adventszeit macht das eigentlich niemand. Nee.
Plätzchen essen in der Adventszeit. Was machen denn die Christen, die Kirchgänger in den Kirchen zum Beispiel in der Adventszeit?
Also sie zünden Kerzen an, jeden Sonntag eine mehr am Adventskranz, den gibt es ja nicht nur in den Kirchen, aber eben auch da. Und sie singen besondere Adventslieder. Achtung, das sind keine Weihnachtslieder, sondern das sind eben Lieder zur Vorbereitung. Ein Bekanntes sagt ja, macht hoch die die Tür, also macht die Türen schon mal auf, der König kommt, der König ist Jesus natürlich. Und also sowas wie O du Fröhliche oder so, das hört man noch nicht. Oder Stille Nacht, das soll eigentlich alles erst an Weihnachten gesungen werden. Man redet in den Kirchen natürlich über Jesus und nicht nur darüber, dass er an Weihnachten geboren ist, sondern auch darüber, dass er wiederkommen soll am Ende der Zeit und dass man deswegen eigentlich immer noch in diesem Ankunftsvorbereitungsding drin ist, auch wenn er natürlich vor 2000 Jahren geboren wurde.
Ich habe ja am Anfang von diesem Adventskalender gesprochen, den alle Kinder kennen. Am Donnerstag machen wir das erste Türchen auf. Aber die sind ja dann eigentlich falsch. Die heißen Adventskalender und fangen viel zu spät an in diesem Fall.
Genau, es sind eigentlich Dezemberkalender. Es gibt auch christliche Adventskalender, die fangen wirklich am ersten Adventssonntag an. Das Problem ist aber, dass man die jedes Jahr neu drucken muss. Denn das ist ja eben ein unterschiedliches Datum, dieser erste Adventssonntag. Und deswegen hat man irgendwann gesagt, okay, wir machen einfach den Kalender ab dem 1. Dezember. Das ist nämlich immer gleich. Dann gibt es immer 24 Türchen. Das lässt sich natürlich viel besser vermarkten.
Ja, aber Dezemberkalender, das lässt sich irgendwie nicht gut vermarkten. Ist denn der Advent auf der ganzen Welt gleich bei allen Christen oder gibt es da Unterschiede?
Naja, es gibt schon mal große Unterschiede mit dem Weihnachtstermin. Es gibt nämlich Kirchen, die einen alten Kalender befolgen und die feiern erst am 7. Januar Weihnachten und für die hat also Advent schon mal gar nicht angefangen. Und dann diese ganzen Adventsbräuche, die sind eigentlich ziemlich deutsch. Also der Adventskranz zum Beispiel stammt aus Deutschland und das hat sich natürlich verbreitet in verschiedene Länder, aber vieles ist nicht weltweit so praktiziert. Man muss ja auch sagen, in manchen Ländern ist es ganz warm, also da ist das mit dem Kerzenanzünden und so auch nicht so wichtig.
Da ist der Advent hier eigentlich viel schöner, der kalte, dunkle.
Passt zusammen.
Nun haben wir ja noch was ganz Schönes bald vor uns, diese Sache mit dem Stiefel rausstellen und dann kommt der Nikolaus hier vorbeigestapft. Wie passt denn der nur noch rein in unsere Adventszeit?
Der Nikolaus ist ein Heiliger, also jemand, der besonders in der katholischen Kirche verehrt wird. Da gibt es ganz viele, aber der Nikolaus ist der, den wir wahrscheinlich am meisten noch kennen. Dessen Feiertag ist am 6. Dezember und das war ein Bischof, also ein Mann von der Kirche in der Türkei und er hatte den Ruf oder hat das wohl wirklich gemacht, dass er Geschenke verteilt hat. Und deswegen gab es übrigens früher auch in Deutschland an Nikolaus die Geschenke und nicht an Weihnachten. Und in einem Land ganz in unserer Nähe hat sich das gehalten. In den Niederlanden ist das so, dass die große Bescherung am 5., also am Vorabend, 5. Dezember durch Sinterklaas ist und gar nicht an Weihnachten.
Und wir haben quasi zwei Bescherungen.
Stimmt.
Da können wir wirklich sagen, Vorfreude, schönste Freude. Wir haben über die Adventszeit gesprochen. Das war Anne-Françoise Weber. Dir vielen Dank fürs Hiersein.
Dankeschön.
Und wir hören jetzt mal noch gerade, wie bei Kakadu die Adventsfreude so stattfindet.
Hallo?
Das sind alle Kekse. Gib die sofort zurück.
Ich denke da gar nicht dran. Du hast gestern auch schon alle alleine gegessen.
Ich hab die mir auch gewünscht. Also Finger weg.
Vergiss es. Ich war schließlich zuerst da. Und außerdem...
Tiger, Kakadu, müsst ihr schon wieder streiten? Könnt ihr euch nicht einigen? Könnt ihr echt nicht einmal einer Meinung sein?
Wieso? Das sind wir doch.
Eben. Wir wollen beide die gleichen Kekse.
Ja, und die gibst du mir jetzt ganz schnell zurück, Freundchen.
Oh, du spinnst wohl. Nichts kriegst du zurück.
Ja, die Kekse, als ob du dir die Kekse selbst gebacken hättest.
Ja,
mit den Keksen jetzt.
Wir haben verstanden, es weihnachtet sehr. Wir bringen da jetzt mal Ruhe rein in dieses Tierhäuschen. Wir lassen es einfach eine Runde einschneien. Ein ganz kurzer, ein ganz sanfter Schneeschauer war das hier im Deutschlandradio Kultur beim Kakadu. Und es hat, glaube ich, aus zwei Gründen geschneit. Erstens, weil ich mir endlich mal wieder richtig Schnee wünsche, wenn schon Adventszeit ist. Und zweitens war das ein Begrüßungslied für einen kleinen Eisbären. Eisbären, die lieben Schnee. Und warum Begrüßungslied? Ganz einfach. Tonja, die Eisbärin im Tierpark Berlin, die hat Nachwuchs bekommen. Schon vor knapp 4 Wochen ging es durch alle Medien. Hurra! Ein Eisbärbaby ist da. Ja, und viel mehr gab es dann auch nicht zu berichten, denn keiner durfte das kleine Bärlein angucken bis letzte Woche. Warum keiner durfte und was noch alles bei der Eisbärenaufzucht zu beachten ist, das weiß Nicole Silbermann, denn sie hat im Tierpark Berlin so ziemlich alles rund um den kleinen Eisbären ausgekundschaftet, der natürlich bald kräftig und stark werden will, wie es sich für Eisbären gehört.
Sie sind weiß und groß und gefährlich.
Noch nicht ganz so gefährlich wie ein ausgewachsener Eisbär klingt das Eisbärbaby, das am 3. November im Tierpark Berlin geboren wurde. Damit sich eine Eisbärmama gut um ihren Nachwuchs kümmern kann, sollte sie nach der Geburt 3 Wochen lang nicht gestört werden. So lange durften auch die Tierpfleger den Eisbärenstall nicht betreten. Vergangenen Mittwoch war es dann aber endlich soweit.
Das war der Tierpfleger, der das engste Vertrauensverhältnis zur Eisbärenmutter der Tonja hat. Der arbeitet schon seit 45 Jahren hier und kennt sich sehr, sehr gut mit Eisbären aus. Und die Tonja vertraut ihm blind, sodass wir da erwarten konnten, dass die Mutter recht entspannt reagiert. Und genau so war es dann tatsächlich auch.
Sagt Florian Six, Kurator für Säugetiere am Tierpark Berlin. Die Eisbärin Tonja hat den Tierpfleger begrüßt, hat ein paar Mohrrüben von ihm genommen und der Pfleger konnte einen ersten Blick auf das Eisbärbaby werfen.
Es hat einen schönen Milchbauch, also einen schönen properen Bauch. Also es entwickelt sich wirklich prächtig, ganz weiß, hat gequiekt ganz laut, nach der Mutter geschrien, nicht weil es natürlich nicht auf dem kalten Boden liegen wollte, sondern immer nah, warm an der kuscheligen Mama sein wollte. Ja, also das hat super geklappt. Der Tierpfleger hat die Wurfhöhle direkt wieder verlassen, kurz danach. Und die Mutter ist sofort wieder zurück zu ihrem Jungtier gegangen und hat es wieder auf die Brust gelegt und alles war, wie es sein sollte.
Erwartet ein Eisbärweibchen Nachwuchs, gräbt es sich eine Höhle in den Schnee, die sogenannte Wurfhöhle. Die bietet der Eisbärin und ihrem Nachwuchs Schutz vor der eisigen Kälte am Nordpol. Dort bleibt sie 6 Monate lang, von Oktober bis April, ohne die Höhle zu verlassen. In dieser Zeit lebt sie allein von den Fettreserven, die sie sich vorher angefressen hat. Und die müssen nicht nur für sie selbst, sondern auch für ihre Jungen reichen.
Jungtiere werden ausschließlich gestillt in dieser Zeit und bekommen Milch von der Mutter. Die ist extrem fetthaltig, viel, viel fetthaltiger als bei Menschen, etwa 10-mal so fetthaltig. Und erst wenn die Mutter die Wurfhöhle verlässt, kann sie wieder auf die Jagd gehen. Eisbären fressen vornehmlich Robben. Und da fangen dann die Jungtiere an, auch mitzufressen. Aber sie werden noch 1,5-2 Jahre von der Mutter zusätzlich gestillt.
Ich glaube, dass Eisbären so 2 bis 4 Babys bekommen.
Eisbären können in einem Wurf bis zu 4 Jungtiere bekommen. Aber das häufigste sind tatsächlich Zwillinge. Auch Tonja vom Tierpark Berlin hat Zwillinge bekommen. Doch leider hat es ein Jungtier nicht geschafft.
Wir vermuten, dass es aufgrund von Milchmangel der Fall war. Nicht, das hat einfach nicht genug Milch bekommen und dann stirbt so ein Jungtier. Das ist aber ganz normal. Man sagt, etwa 50% der Jungtiere sterben innerhalb der ersten 10, 14 Tage.
Denn Eisbärbabys sind bei der Geburt extrem klein und noch nicht so gut entwickelt. Sie sind nur so groß wie ein Meerschweinchen, wiegen nur etwa 700 Gramm und kommen zunächst blind und taub auf die Welt.
Wenn die Jungtiere die kritische Phase überstanden haben, dann sterben nur noch ganz, ganz wenige, also viel, viel weniger als im natürlichen Lebensraum, weil natürlich im Zoo die Nahrungsbedingungen optimal sind.
Dem zweiten Eisbärbaby geht es gut und Mama Tonja kümmert sich ganz hervorragend. Man weiß aber noch nicht, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist, weil man bisher noch nicht nachschauen konnte.
Das werden wir im Zuge eines tierärztlichen Checks machen, wo wir gucken, wie es dem Tier geht, dem Jungtier und ob es ihm gut geht. Und das wird noch so etwa 1 bis 2 Monate dauern.
Und weil man das Geschlecht noch nicht kennt, hat das Eisbärbaby auch noch keinen Namen.
Jetzt war ja erstmal wichtig, dass es die kritische Phase übersteht. Da haben wir uns noch gar nicht so sehr mit der Namensfindung beschäftigt. Jetzt so langsam kann man sich darüber Gedanken machen, wie das wohl stattfinden wird. Haben wir aber noch nicht entschieden, aber es ist schon nicht ganz unwahrscheinlich, dass die Berliner Bevölkerung sich daran dann beteiligen darf.
Bis die Tierparkbesucher den kleinen Eisbären zu sehen bekommen, wird es wohl noch eine Weile dauern. Tonja und ihr Nachwuchs werden die Wurfhöhle wahrscheinlich erst im März oder April verlassen. In der Zwischenzeit wird sich das Eisbärkind an das Leben im Tierpark gewöhnen. Denn von nun an bekommt es jeden Tag Besuch von einem Tierpfleger.
Der junge Eisbär wächst dann im Beisein der Pfleger im Prinzip auf, kennt das gar nicht anders, als dass der Pfleger jeden Tag vorbeikommt und findet das dann ganz normal, wenn er später groß wird und wird somit sehr entspannt in der Zoo-Umgebung groß werden. Und das ist ganz, ganz wichtig, um später vernünftig mit dem Eisbären auch arbeiten zu können und dass er sich im Zoo wohlfühlt.
Ja, aber jetzt heißt es erstmal fette Eisbärenmilch trinken von Mama Tonja und wachsen. Danke an Nicole Silbermann. Sie war für uns im Tierpark Berlin. Und wenn es dann endlich mal einen Namen gibt für das kleine Eisbärkind, na, dann erfahrt ihr es bei uns im Kakadu. Klar. Und was machen wir jetzt? Jetzt hören wir einen Popsong. Und zwar einen, der gar nicht verschweigt, dass er einer ist. Alle angehenden Musiker und Musikerinnen jetzt gut zuhören, von Strophe bis Refrain. Alles wird erklärt. Ja, so geht Popmusik. Alles in allem ist sie unkompliziert und irgendwie leicht zu hören. Ja, und wie ist das eigentlich in der Kunst? Gibt es auch Popkunst, die leicht zu gucken ist? Gibt es. Sie ist bunt und grell und hell und deswegen passt sie auch ausgezeichnet gerade zum grauen Novemberwetter. Da leuchtet sie nämlich umso mehr. Unsere Kinderkunstexperten Luisa, Jona, Jakob und Jara haben sich der Kunstrichtung Pop-Art angenähert. Klingt ja schon mal vielversprechend. Pop-Art.
Also vielleicht irgendwas Verrücktes?
Poppige Art. Poppige Bilder.
Auf meinem Computer, da sind 4 verschiedene Fotos in verschiedenen Farben und das heißt auch Pop Art.
Knallig.
Knallig und bunt.
Knallig, bunt und verrückt. So klingt der Begriff Pop Art in den Ohren der Kinderkunstexperten. Um zu sehen, ob sie richtig vermutet haben, sind wir in den Hamburger Bahnhof gegangen. Das ist ein Museum für moderne Kunst in Berlin. Dort hat uns die Kunstvermittlerin Julia Davis sehr viel über die Künstler erzählt, vor allem über einen.
Der berühmteste Pop Art Künstler hieß Andy Warhol.
Andy Warhol. Andy Warhol. Der berühmteste Pop-Art-Künstler hieß Andy Warhol.
Andy Warhol hat die Pop-Art in den 1950er und 60er Jahren in New York erfunden und vor allem bekannt gemacht. Wir haben uns zunächst mal sein Bild namens Advertisement, auf Deutsch Werbeplakat, angesehen.
Sieht irgendwie aus wie so eine Limo-Werbung oder Coca-Cola-Werbung, also das Oval.
Das ist eine Pepsi-Marke.
Also Andy Warhol hat keine Kunst studiert, sondern der hat Grafik studiert. Wolltest du was fragen?
Nein, ich wollte sagen, was Grafik ist. Ich glaube, Grafik ist so, wenn man so mit ganz vielen verschiedenen Schriftarten sowas macht.
Grafik ist eigentlich Maler, nur ein Maler, der sozusagen Plakate oder Flyer oder sowas gestaltet und sich dann Schriftarten dafür aussucht, sich auch überlegt, welche Farbe dafür benutzt werden und ja.
Genau.
Andy Warhol hat zum Beispiel Colaflaschen oder Suppendosen gezeichnet und gedruckt. Viele seiner Werke sehen daher aus wie Werbeplakate. Andere Pop-Art-Bilder erinnern eher an Comics, denn die Darstellungen sind stark vereinfacht. Oft haben die Zeichnungen auch dicke, schwarze Umrandungen und sind in grellen, leuchtenden Farben gemalt, so wie das Pop-Art-Riesenporträt des chinesischen Politikers Mao Zedong.
Das Bild hängt auf einer Tapete, wo genau der gleiche Mann immer ist. Nur der hat so ein lilanes, lila-blaues Gesicht und...
Also Andy Warhol hat ganz viele unterschiedliche Themen auch immer gezeigt, aber immer das aus seiner Zeit und aus seiner Umgebung. Das war zum Beispiel Mao Zedong, der ganz populär war.
Berühmtheiten.
Ja, also populär ist, was das sehr viele, also die Massen, müsste man sich vorstellen, was die mögen. Was ist jetzt gerade in der Mode?
iPhone 7.
Das iPhone sind zum Beispiel jetzt populär. Jeder will den haben oder, ja, oder den neue PlayStation-Spiel. Ich weiß es nicht.
Oh,
genau, auch sehr populär.
Andy Warhol hat berühmte Menschen gemalt, die fast jeder auf der Welt kennt. I wanna be loved
by you, just you. Die Schauspielerin und Sängerin Marilyn Monroe war zum Beispiel damals auch super berühmt, also populär, und Andy Warhol hat diverse Pop-Art-Bilder von ihr gemacht. Wen würde er denn wohl porträtieren, wenn er heute noch leben und arbeiten würde?
Irgendeinen Fußballspieler.
Vielleicht Manuel Neuer.
Angela Merkel.
Die Pop-Art-Künstler haben das abgebildet, was viele kannten. Deswegen wurde diese Kunstrichtung schließlich auch sehr erfolgreich und ist es bis heute. Die Kinderkunstexperten konnten im Museum dann auch noch selbst den Pop-Art-Stil ausprobieren und Bilder drucken und waren begeistert.
Mir hat natürlich am meisten Spaß gemacht, dass sie die Bilder selber machen konnten. Und dass wir so viel über den Maler erfahren haben.
Ja. Und das waren noch mal so ein paar ganz berühmte Tönchen von der noch berühmteren Marilyn Monroe. Und es gibt eben dieses absolut bekannte Porträt von Andy Warhol, den ihr jetzt auch kennt, im Pop-Art-Stil. Ilka Lorenzen war für uns mit den Kinderkunstexperten unterwegs. Hier im Programm machen jetzt die Kollegen von der Tonart weiter. Ich bin Rike und sag fürs Team vom Kakadu wie immer Tschüss und Bye-bye, bis morgen. Um 3. Und von der großartigen Marilyn sollten wir jetzt nicht nur so ein paar Tönchen gehört haben.